SWR aktuell, global.
Das Umweltmagazin. Ich bin Susanne Henn. Schön, dass Sie dabei sind. Kino ist ja mittlerweile wieder möglich, aber das Naturvision Filmfestival, eigentlich in Ludwigsburg beheimatet, findet nächste Woche online statt. Als es geplant wurde, war nicht absehbar, dass die Infektionszahlen so sinken würden. Das hat aber den Vorteil, dass die Filme überall angeschaut werden können. Zum Beispiel der hier über die Tricks mit dem Greenwashing.
Ist Papier wirklich besser als Plastik?
Urwaldbäume, die Jahrhunderte alt sind, wandern dort in das Spanplattenwerk. Das ist so, wie wenn man den Stephansdom schreddert und Streusplitter ausmacht.
Klingt nach mehr. Weitere Infos zum Naturvision Filmfestival gibt es gleich hier. Und außerdem fragen wir in Global, ob der Kohleausstieg nicht schneller kommen müsste und wie Japan mit seinem Plastikmüll umgeht. Aber zunächst bleiben wir in Europa. Momentan ist das alles beherrschende Thema zwar nach wie vor Corona, aber für die meisten Menschen hier ist der Klimawandel das größte Problem unserer Zeit. So das Ergebnis des Eurobarometers, einer Umfrage unter 27.000 Menschen aus der gesamten EU. Stefan Überbach mit den Einzelheiten.
Laut der neuesten Eurobarometer-Umfrage im Auftrag der EU-Kommission sprechen sich 90% der Befragten dafür aus, die Treibhausgasemissionen auf ein Minimum zu verringern und verstärkt auf erneuerbare Energien zu setzen. 3/4 glauben, dass die Bekämpfung des Klimawandels den Menschen und der Wirtschaft in Europa Chancen bietet und dass die Kosten durch Klimaschäden deutlich höher sind als die Investitionen für den ökologischen Wandel. Der Kommission dürften die Ergebnisse sehr gelegen kommen. In der nächsten Woche will das von der Leyen-Team konkrete Pläne für den klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft vorstellen, um den CO2-Ausstoß bis 2030 um 55% zu reduzieren. Bis 2050 dann soll die EU nur noch so viel Treibhausgas in die Luft blasen, wie anderswo gespeichert oder eingespart werden kann. Im Gespräch sind unter anderem die Ausweitung des Emissionshandels auf den gesamten Verkehr und die Gebäude, schärfere Grenzwerte für Autos sowie eine Steuer auf Flugbenzin. Der für den Klimaschutz zuständige Kommissionsvizepräsident Timmermans wertet das Ergebnis der Umfrage als Aufruf an die Politik und die Unternehmen. Trotz der wirtschaftlichen Schwierigkeiten durch die Covid-19-Pandemie sei die Unterstützung der Menschen für Klimaschutzmaßnahmen weiterhin hoch.
Aber diese Maßnahmen kosten. Es muss massiv investiert werden und da bleibt natürlich die Frage, wer soll das bezahlen? Die EU-Kommission hat jetzt ihre Finanzierungsstrategie vorgestellt. Auch private Unternehmen sind dann gefragt, grüne Anleihen herauszugeben und so Geld einzusammeln. Allerdings wissen wir ja, dass nicht immer grün drin ist, wo es draufsteht. Stichwort Greenwashing. Doch die Kommission verspricht, wir passen auf. Wie das Ganze funktionieren soll, dazu Holger Beckmann.
Es sind wuchtige Zahlen, mit denen EU-Kommissionsvize Valdis Dombrovskis die Dimensionen des Umbaus der Gesellschaft in Europa hin zur Klimaneutralität verdeutlicht. Bis zum Jahr 2030 seien in der EU jährlich rund 480 Milliarden Euro an zusätzlichen Investitionen notwendig, um dieses Ziel zu erreichen und den Umweltschutz voranzubringen. Der Weg dahin sei eine globale Herausforderung, aber er freue sich darüber, dass Europa bei dieser Entwicklung derzeit vorangehe, so Dombrovskis.
And I'm proud to say that Europe is a Frontrunner in this race to zero.
The race to zero, das Rennen um die Klimaneutralität, null CO2-Ausstoß und die Finanzierung der dafür notwendigen gewaltigen Summen. Darum geht es der EU-Kommission. Die EU und die Mitgliedstaaten könnten das mit öffentlichem Geld alleine nicht leisten. Deshalb müsse man dafür auch private Investoren gewinnen. Funktionieren soll das vor allem mit sogenannten grünen Anleihen, die von der EU gefördert werden. Private Unternehmen können sie für die Finanzierung solcher Zukunftsinvestitionen auch an Kleinanleger herausgeben. Die Kommission sieht dabei allerdings die Gefahr, dass solche Anleihen nachhaltige und klimaschonende Investitionen versprechen, dieses Versprechen tatsächlich aber gar nicht halten. Um solches Greenwashing zu vermeiden, will die EU klare Standards festlegen, die von den Unternehmen eingehalten werden sollen, wenn sie klimafreundliche Geldanlagen herausgeben. Ob sie das tun oder ob sie andere Finanzierungswege bevorzugen, soll ihnen allerdings überlassen bleiben. In jedem Fall könnten der Klimawandel und die Finanzierung der Klimaneutralität auch eine Bedrohung für die Stabilität der internationalen Finanzmärkte sein. Dann jedenfalls, wenn Projekte mit Milliarden finanziert würden, die sich am Ende eben nicht als klimafreundlich erwiesen, sondern als Fehlinvestition, so die EU-Kommissarin für Finanzdienstleistungen Merit McGuinness.
But climate change is a risk to financial stability and the work we're doing today is to make sure that we address
Deshalb sei es wichtig, Standards zu definieren. Im Europäischen Parlament stößt das grundsätzlich auf Zustimmung. Allerdings, so heißt es beispielsweise aus der Fraktion der Europäischen Volkspartei, zu der auch CDU und CSU gehören, nachhaltige Investitionen seien nicht von alleine risikoarm. Wenn die EU nur noch solche privaten Anleihen öffentlich fördern wolle, dann bringe das die gesamte Finanzarchitektur in eine gefährliche Schieflage. Was heißen könnte, das Risiko von Bankenpleiten könnte wieder steigen. Das sehen die Grünen im Europaparlament anders. Sie bemängeln allerdings, dass verpflichtende Standards gegen das Greenwashing in der Finanzierungsstrategie der Kommission fehlten. Nach wie vor sei es auch nicht ausgeschlossen, dass Investitionen in Atomenergie oder in Gaskraftwerke als klimafreundlich im EU-Sinne gelten würden. Das sei bedauerlich. Die Kommission rechtfertigt ihre Pläne allerdings damit, dass Übergangstechnologien notwendig seien, um die Klimawende schließlich wirklich zu schaffen. Und nur darum gehe es.
Dass Kohle aber keine Übergangstechnologie ist, darüber besteht Einigkeit. Sie zu verbrennen ist so ziemlich das Gegenteil von Klimaschutz. Dennoch soll der Ausstieg aus der Kohle in Deutschland endgültig erst im Jahr 2038 wahr werden. So steht es in dem Gesetz, das vor einem Jahr verabschiedet und um das zuvor hart gerungen wurde. Inzwischen aber hat die Regierung ihre Klimaziele verschärft und es zeichnet sich ab, der tatsächliche Ausstieg, so Stefanie Peik, könnte deutlich früher kommen.
Wann steigt Deutschland endgültig aus der Kohle aus? Die Antwort hängt davon ab, wen man fragt. Michael Kretschmer, Ministerpräsident des Kohlelandes Sachsen, will an den vereinbarten Zeiträumen zum Kohleausstieg festhalten. Vorgesehen ist, dass die letzten Kohlemeiler spätestens 2038 vom Netz gehen, mit der Option, das auf 2035 vorzuziehen. Wenn wir unsere Klimaziele ernst nehmen, muss Deutschland aber bis spätestens 2030 aus der Kohle aussteigen, erklärt die Energieökonomin Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung.
Was daran liegt, dass die Bundesregierung jetzt ja auch kurzfristig die Klimaziele nochmal verschärft hat, angepasst hat an europäische Vorgaben. Und wenn man dann noch streng wäre, müsste man es nochmal wieder anpassen an die Paris-kompatiblen Klimaziele. Auf dem Pfad sind wir noch nicht. Aber selbst wenn wir nur die jetzt vereinbarten Klimaziele nehmen, bedeutet das, dass der Kohleausstieg bis 2030 abgeschlossen sein muss.
Was dafür spricht, dass es tatsächlich so kommt, aus Kohle Strom zu machen, rechnet sich immer weniger. Im Rahmen des europäischen Emissionshandels müssen die Kraftwerksbetreiber CO2-Emissionsrechte kaufen. Der Preis für diese Zertifikate ist zuletzt stark gestiegen, auf mehr als 50 Euro pro Tonne CO2, berichtet Philipp Litz von der grünen Denkfabrik Agora Energiewende.
Das ist im Wesentlichen die Erwartung der Händler schon auf eine Reform des Emissionshandels. Also es gehen gerade alle davon aus, dass die Preise noch deutlich weiter einsteigen werden bis 2030, eben weil die Klimaziele erhöht werden und dadurch eben auch die Menge der Zertifikate noch weiter verknappt wird.
Hohe CO2-Preise aber machten Kohlekraftwerke zunehmend unrentabel. Schon heute führten die gestiegenen CO2-Preise dazu, dass zunächst Steinkohlekraftwerke schneller vom Netz gehen. Die Stadtwerke Chemnitz hätten das kürzlich auch für ihr Braunkohlekraftwerk beschlossen.
Ich gehe davon aus, dass es sowas in Zukunft häufiger geben wird. Zum einen sinkt die Profitabilität, zum anderen haben die Kraftwerksbetreiber alle schon beschlossen, dass sie stilllegen werden. Und jedes Mal, wenn es irgendwie eine größere Revision kommen sollte, wo man feststellt, da müsste man jetzt nochmal Geld in die Hand nehmen. Dann wird man gut überlegen, ob man das tatsächlich macht und im Zweifel die Kraftwerke auch früher stilllegen.
Für die Wirtschaftswissenschaftlerin Claudia Kempfert ist klar, in den Kohleregionen braucht es jetzt den Turbo, um neue Arbeitsplätze zu schaffen. Und die Stromversorgung in Deutschland müsse rasch noch deutlich grüner werden.
Ohne Kohlekraftwerke gehen nicht die Lichter aus. Alles entscheidend ist aber der deutlich schnellere Zubau der erneuerbaren Energien. Mit dem jetzigen Ausbautempo laufen wir in eine Ökostromlücke. Das muss vermieden werden. Die Anbieter wollen auch selbst mehr Ökostrom ausbauen.
Aber die Politik mache es ihnen viel zu schwer. Das müsse sich dringend ändern.
Für Freunde von Natur- und Tierfilm ist es ein Muss. Das Naturvision Filmfestival, das immer um diese Zeit in Ludwigsburg stattfindet, in diesem Jahr schon zum zweiten Mal Corona-bedingt online. Das Programm ist weit gefächert. Es gibt eine Reihe reiner Tierdokumentationen, etwa über die heimliche Weltmacht der Ameisen, die flexiblen Ernährungsgewohnheiten von Buckelwalen oder über Sittiche, die immer häufiger die europäischen Innenstädte erobern und dort das Klangbild verändern. Daneben spektakuläre Naturdokus, etwa über die Farbenpracht des Planeten, bis hin zu Menschen, die etwas verändern wollen. Zum Beispiel Unternehmer, die sich selbst enteignen, oder die jungen Aktivisten von Fridays for Future, von denen so mancher wohl gehofft hatte, sie würden wieder verschwinden.
Happy Birthday to us! Happy Birthday to us! Happy Birthday, Fridays for Future! Happy Birthday to us!
Ich glaube nicht, dass es vor einem Jahr irgendwen gab, der gedacht hat, dass wir immer noch hier stehen. Grüße gehen raus an alle Menschen, die damals gesagt haben, es sei unmöglich. Fickt euch!
Aufschrei der Jugend heißt der Film über die Klimabewegung, die die Corona-Krise zwar gebeutelt, aber nicht zerstört hat. Ein spannendes Programm und ein ungewöhnlicher Rahmen. Darüber habe ich mit dem Leiter des Festivals, Ralf Thoms, Corona-konform übers Internet gesprochen.
Global. Das Gespräch.
Herr Thoms, das Naturvision Filmfestival lebt ja wie jedes Filmfestival eigentlich davon, dass man gemeinsam die Filme anguckt und sich nachher austauscht. Was ist das für ein Gefühl für Sie, dass es in diesem Jahr schon zum zweiten Mal Corona-bedingt online stattfindet?
Langsam gewöhnt man sich an diese Situation, würde ich mal sagen. Natürlich ist eine gewisse Enttäuschung da. Aber wir wollten eigentlich aus Erfahrung vom letzten Jahr beides machen. Wir wollten ein hybrides Festival auf die Beine stellen, sowohl online als auch analog. Aber mit den Zahlen im März und den Reaktionen, die wir so von außen, auch von Verwaltungsstellen des Landes, der Stadt, des Bundes so bekommen haben, war für uns klar, das hat keinen Sinn, eine Planung weiterzuführen, die das Analoge dann auch umfasst, und haben entschieden, vollkommen unsere Kräfte auf diese Online-Version auszurichten. Was damit verbunden ist, ist natürlich schon ein wenig schmerzhaft, würde ich sagen, weil, wie Sie ja gesagt haben, ein Filmfestival lebt auch von dem Miteinander, in einem großen Raum dunkel. Und dieses gemeinsame Gefühl, auf die Leinwand zu schauen, von den Bildern eingefangen zu werden, das geht online nicht. Ja. Aber es hat andere Vorteile.
Welche?
Naja, also wir sind natürlich jetzt als Festival in Ludwigsburg einerseits lokal aufgestellt. Wir sind zeitlich gebunden. Mit dieser Online-Version unseres Festivals sind wir aus diesem lokalen Bereich raus. Also kein Mensch muss zu uns anreisen. Aus Hamburg können die Leute zugreifen. Und was total toll ist, sie können gucken, wann sie wollen. Das ist ein ganz großes Plus für viele Menschen.
Dann haben Sie möglicherweise oder sehr wahrscheinlich deutlich mehr Zuschauer als sonst. Es steht auch eine große Auswahl bereit, 57 Filme. Preise gibt es in 11 Kategorien, etwa in der Kategorie Wildlife, Biodiversität oder auch Deutscher Umwelt- und Nachhaltigkeitsfilmpreis. Es gibt eine Kategorie, die möchte ich mal herausheben, die heißt Umdenken. Was erwartet die Zuschauer da?
Das ist eine neue Kategorie, die wir dieses Jahr zum ersten Mal aufgerufen haben. Und wir haben hier 5 Filme nominiert. Für uns ist es eine ganz, ganz wichtige Kategorie insofern, als wir hier nochmal ganz besonders den Augenmerk darauf richten wollen, wie gehen wir mit unserer Welt in Zukunft um, das mal so ganz groß zu sagen. Hier ist Film eine Möglichkeit, um Impulse zu setzen. Und das ist so dieses Ziel.
Von was handeln die Filme in der Kategorie Umdenken?
Ganz unterschiedlich. Also wir haben einen Film über Design. Design ist niemals unschuldig, heißt der Film. Wenn Sie ein bisschen gucken in unsere Warenwelt, ist das tatsächlich der Fall. Denken Sie an Verpackung. Wir haben einen Film, der sich mit jungen Menschen und deren Ambitionen, deren politischem Engagement beschäftigt. Wem gehört mein Dorf zum Beispiel? Ist ein Film, der genau zeigt, was in einem Dorf passieren kann, wenn sich die Leute zusammentun, gemeinsam überlegen und etwas verändern wollen.
Es gibt auch einen Kinderjury und einen Jugendjurypreis. Wer entscheidet da und wer hat ausgesucht, worüber sie entscheiden?
Sowohl bei der Kinderjury als auch bei der Jugendjury sind wir mit als Festivalmacher am Werk und suchen da Filme aus, die dafür passen. Wir bekommen im Durchschnitt so um die 300 Filme eingereicht. Da müssen wir dafür Sorge tragen, was kann jetzt die Jugendjury bewältigen? Und bei der Kinderjury ist es noch viel mehr. Das sind junge Menschen, ganz junge Menschen, das sind Kinder. Also denen kann man ja auch nicht alles zumuten. Also da sind wir sozusagen an der Vorauswahl. Und die Kinder haben 5 Filme zur Auswahl gehabt, die Jugendjury ein paar mehr.
Und wie viele sitzen da jeweils in diesen Jurys bei Kinder und Jugend?
Wir versuchen immer so eine ungerade Zahl zu bekommen. 5 ist bei uns sozusagen die Regel. Es kann auch kleiner sein. Es kommt dann drauf an. Also in diesem Fall sind es wieder 5 gewesen.
Zum Festival, Herr Thoms, gehört ja auch ein sogenannter Science Slam. Was genau habe ich mir darunter vorzustellen?
Also, gleich mal zu Beginn. Wir sind online, aber wir haben ein paar kleine Höhepunkte, die wir tatsächlich auch real durchführen. Der Science Slam wird sowohl real in der Musikhalle in Ludwigsburg durchgeführt, als auch online übertragen. Beides. Das sind junge Wissenschaftler, meistens junge Wissenschaftler, Ausnahmen bestätigen da die Regel, die ihre Forschungsergebnisse in 10 Minuten vorstellen müssen. Das sind zum Teil wirklich hochkomplexe Angelegenheiten, sehr schwer zu verstehen. Und der Applaus, die Reaktion des Publikums, die entscheiden, wer der Preisträger ist. Also das ist wirklich so ein Spannungsgefüge zwischen Publikum und den Vortragenden. Und ich finde, das ist eine Form, Wissenschaft vorzustellen, die einfach spannend ist. Total toll.
Herr Thoms, dieses Jahr nochmal online. Nächstes Jahr wird das Naturvision Filmfestival 20 Jahre alt. Wie wollen Sie den Geburtstag feiern?
Wir planen unsere, sozusagen die Gesamtprogramm von Jahr zu Jahr. Wir sind da sozusagen auch ein sehr, in dem Sinn dann eben sehr aktuell. Wir reagieren auf die Filme, die bei uns eingereicht werden, was unseren 20. Geburtstag anbelangt. Da wollen wir wirklich miteinander Party machen. Wir wollen feiern. Wir wollen Menschen einladen, die uns wichtig sind, die uns begleitet haben. Dass wir da wirklich auch miteinander darüber reden können. Alle miteinander, die sich da zusammenfinden, was da so an 20 Jahren passiert ist.
Sagt Ralf Thoms, der Festivalleiter des Naturvision Filmfestivals, das nächsten Mittwoch startet. Und Tickets, um die Filme herunterzuladen und anzusehen, gibt's auf der Homepage des Festivals unter www.natur-vision.de. Es wird von manchen als Meilenstein gefeiert, ist aber nicht mehr als ein erster Schritt. Das EU-Verbot für verschiedene Einwegplastikartikel wie Trinkhalme, Wattestäbchen oder Einmalgeschirr, das am 3. Juli in Kraft trat. Denn wir haben ein großes Plastikproblem. Das Zeug landet in Flüssen, Seen und der gesamten Natur, sorgt für den Tod zahlreicher Fische und Vögel und schadet uns allen. Gut, dass es jetzt angegangen wird, so Alice Thielson, aber da wäre noch mehr gegangen.
Das weniger an Einwegplastik, das ab jetzt gilt, das bezieht sich auf relativ wenige Produkte. Und da sind die wirklich dicken Müllberge an Pizzakartons und To-Go-Bechern noch gar nicht dabei. Verboten sind Becher aus geschäumtem Polystyrol. Daraus wird in Deutschland eher selten getrunken. Der Berg an To-Go-Bechern aus beschichtetem Papier, der bleibt. Umweltverbände haben auch noch eine andere Sorge. Statt der Plastikeinweggabel ist sie dann aus Holz oder der Plastikteller künftig aus Palmblatt. Das sieht Barbara Metz von der Deutschen Umwelthilfe kritisch.
Palmblätter kommen in aller Regel nicht aus Deutschland. Die werden also hierher transportiert. Für die Herstellung benötigt man Energie. Die werden dann kurz benutzt und danach verbrannt, denn die können nicht recycelt werden.
Auch wenn sie nicht mehr aus Plastik sind, Einwegprodukte kämpfen immer mit dem Manko. Wertvolle Rohstoffe mit viel Energie hergestellt und das für einmal nutzen, ex und hop. Deshalb sieht die Deutsche Umwelthilfe die wirkliche Alternative in Mehrwegprodukten. Und die gibt es ja auch schon. Becher und Schalen für unterwegs gegen ein Pfand zum Mitnehmen und wieder zurückgeben. Wenn so eine Schale nur 10-mal benutzt wird, ist sie schon umweltfreundlicher als die Einwegvariante. Seit der Debatte um das Einwegplastikverbot gibt es bei den Mehrweganbietern steigende Nachfrage. Und seit Corona erst recht, schildert Tim Breker, der Chef des Systems Vital.
Insgesamt merkt man schon, dass da einfach wahnsinnig viel Interesse an dem Thema ist und unsere Nutzerzahlen wachsen exponentiell und das Interesse wird von Woche zu Woche größer.
Ab 2023 muss bei den meisten Einweg-to-go-Verpackungen aus Kunststoff immer auch eine Mehrweg-Variante angeboten werden. Das wird nicht ziehen, warnen allerdings die Umweltverbände, solange Einweg die günstigere und bequemere Sache bleibt. Das Mehrweg-to-go-Unternehmen Recap hat mal getestet, wie man mit den Mehrwegschalen am besten bei der Kundschaft landen kann. Das Ergebnis war eindeutig, meint Geschäftsführer Fabian Eckert.
Also am besten funktioniert es, wenn kein Einweg angeboten wird. Das kann man auch pauschal sagen. Aber da, wo man 20, 30 Cent für eine Einwegverpackung extra on top zahlt, da zieht das aus unserer Erfahrung sehr, sehr gut und fördert Mehrweg definitiv.
Einfache, bequeme Mehrwegsysteme einführen und Einwegbecher und Co. per Aufpreis unattraktiv machen. Eine solche Lenkungsabgabe könnte bestimmt mehr an dem großen Plastikmüllberg abgraben als ein paar verbotene Wattestäbchen und Luftballonhalter.
Auch wenn wir in Europa in Sachen Plastikmüllvermeidung noch einiges zu tun haben, zeigt ein Blick in andere Teile der Welt, etwa nach Japan, es geht auch noch schlimmer. Thorsten Iffland.
Das ist die großzügige Plastikverpackung einer einzigen Banane. Kein Witz, es würden noch zwei weitere Exemplare dieser Frucht entspannt darin Platz finden. In dieser Tüte steckt eine Bierdose, selbstverständlich verschlossen. Warum sie nochmal mit Plastik umwickelt ist, man weiß es nicht. Aber diese beiden Beispiele zeigen, Japan hat ein Problem, ein Müllproblem, und zwar ein großes. Die Vereinten Nationen haben in einer Studie das Land als den größten Einweg-Plastikmüllverursacher der Welt ausgemacht, gleich hinter den USA. Pro Kopf fallen jährlich 32 Kilogramm an. Andere Berechnungen kommen auf noch mehr. In Deutschland, das sei an der Stelle gleich mal klargestellt, ist diesbezüglich auch noch sehr viel Luft nach oben. Aber im Schnitt verursacht man hier über 10 Kilo weniger Plastikmüll im Jahr pro Kopf. Da muss sich dringend was ändern, hat sich die japanische Regierung gedacht und diesen Song veröffentlicht. Lasst uns die Anzahl der Plastiktüten reduzieren, lasst uns die Zukunft der Erde schützen, wird da gesungen. Seit einem Jahr kosten Plastiktüten deshalb nun Geld, allerdings nur so 2-3 Cent. Es ist der erste, zarte Versuch, dem Ziel näher zu kommen, die Verwendung von Einwegkunststoffen bis 2030 um ein Viertel zu reduzieren, erklärt Yoshihide Hirano vom Umweltministerium. Die Absicht dieser Politik war die Änderung des Umweltbewusstseins der Japaner. Mit dem schnellen Erreichen des Zieles bei der Einkaufsplastiktüte können wir dann weitere politische Maßnahmen für den gesamten Zyklus von Kunststoffen leichter umsetzen. Sicher ein guter Ansatz. Allerdings machen Plastiktüten nur 2% am gesamten Plastikmüll in Japan aus und die Gebührenpflicht gilt nur in Supermärkten und Drogerien. Aber da funktioniert diese Umerziehungsmaßnahme. 80% der Menschen lehnen es nun ab, eine Tüte zu kaufen. So wie diese beiden Hausfrauen aus Tokio. Jetzt, wo Kassenplastiktüten kostenpflichtig sind, denke ich, dass es eine Verschwendung ist, sie extra zu kaufen. Ein oder zwei Yen sind nicht teuer, aber wenn sich Staub auftürmt, wird er auch zu einem Berg. Ja, es wird schnell philosophisch bei dieser Frage. Japaner mögen es nämlich gar nicht, wenn Geld oder Dinge zum Fenster rausgeworfen, also verschwendet werden. Das ist fest verankert in der Kultur des Landes und nennt sich Motainai. Plastiktüten vom Einkaufen zum Beispiel wurden bislang fast immer für den Hausmüll wiederverwendet. So trivial sich das also für Europäer anhört, dass Plastiktüten Geld kosten, so groß ist der Einschnitt in den japanischen Alltag. Entsprechend wortreich werden die ersten Erfolge auch abgefeiert. Etwa hier von Umweltminister Koizumi. Dies ist das Ergebnis der unermüdlichen Bemühungen des Volkes. Die Tatsache, dass wir eine so hohe Erfolgsquote erreichen konnten, bedeutet, dass sich die Welt seit dem Start dieser Kampagne definitiv verändert hat. Ab April des kommenden Jahres soll dann auch Plastikbesteck Geld kosten. Das wird sich auf die Gesamtmüllmenge allerdings auch nur minimal auswirken. Behälter und Verpackungen sind und bleiben das große Problem, eben wie bei dieser einzeln eingepackten Banane.
Woanders läuft es auch nicht besser, aber das ist nur ein schwacher Trost und keine Ausrede dafür, das Plastikmüllproblem nicht endlich ernsthaft anzugehen. Das war Thorsten Iffland aus Tokio und das war's für heute in SWR Global. Ich bin Susanne Henn, danke fürs Zuhören und machen Sie's gut.